Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Heute kommen wir zum Abschluss dieser Predigtserie und ich hoffe, dieser Abschluss wird eine Krönung. Wer war bis jetzt bei allen Teilen von Covenant Facts mit am Start? Boah, ein paar, ja? Hey, wenn du was verpasst hast, kein Problem, geh einfach auf unsere Webseite, da kannst du alle Predigten nachhören. Das baut alles so ein bisschen auch aufeinander auf, deswegen ist es total wichtig. Heute mache ich jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung, oder? Dann steigen wir richtig steil rein in das Thema. Im Alten Testament der Bibel gibt es hauptsächlich 4 verschiedene Bündnisse, die zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurden. Die werden dort in der Bibel erwähnt. Und zu jedem einzelnen Bundschluss gehören Texte in der Bibel dazu, die zu diesem jeweiligen Bund gehören. Jeder von diesem Bundschluss hat eine Vorgeschichte. Dann werden die Konditionen des Bundes besprochen, so zum Beispiel Verheißungen oder Gesetze, Segen und Fluch oder solche Dinge. Und dann kam es immer zu einem Bundesschluss durch ein Ritual. Das war meistens sehr blutig und es wurde geschworen ganz viel dabei. So, und dann hat man ein Bundeszeichen ausgemacht, um sich an den Bund zu erinnern. Und man kann das so sagen, so ähnlich wie der Knoten im Taschentuch, ne? Wenn man, ich muss mich ja an was erinnern. Und genauso gab es Bundeszeichen, damit man sich immer wieder an diesen Bund erinnert, den Gott mit uns geschlossen hat. Und der bekannteste Bund davon im Alten Testament ist eben dieser alte Bund, der mit Mose für das Volk Gottes mit den Hebräern am Sinai geschlossen worden ist. Und da ging es um Gesetze. Unter anderem um die sehr bekannten 10 Gebote. Und die kann übrigens niemand halten. Kein Mensch kann diese 10 Gebote halten. Die sind sehr gut, aber keiner kann sie halten. Die wurden als Gesetz erlassen. Und aufgrund von Gesetz gab es dann auch Gericht. Und wer gegen ein Gebot gesündigt hatte und ein Gebot missachtet hatte, hat gegen das ganze Gesetz gesündigt. Und das ganze Gesetz war gegen dich. So, und darum gab es auch Strafe. Und darum auch Verdammnis und wirklich heftiges Gericht aufgrund der Gesetze. Das war das Alte Testament. Obwohl dieses Gebot, die Gebote gut waren, konnte es eigentlich wirklich niemand halten. Das Gesetz, den alten Bund, kann man mit folgenden Worten beschreiben. Ich muss tun, damit. Damit Gott mich mag, muss ich Gebote halten. Damit ich irgendwie geistlich vorankomme, muss ich Gebote halten. Wenn ich Segen haben will in meinem Leben, muss ich etwas tun aus meiner eigenen Kraft. Und da gibt es alle möglichen Gesetze im Alten Testament, die man tun musste, damit man wirklich vor Gott Bestand hat. Und das kommt uns bekannt vor, denn wir merken, dass es manchmal auch in christlichen Kreisen genau darum geht. Du musst irgendwie fromm sein, du musst irgendeine bestimmte Art von Leben haben oder du musst bestimmte Dinge tun, sonst bekommst du den Segen nicht. Sonst, ja, du musst etwas tun damit. Aber das ist alter Bund. Der neue Bund ist komplett anders. Der neue Bund ist, Jesus selbst kam unter dem Gesetz, da galt das ganze, der alte Bund noch, da galt das Gesetz noch. Und er, als er anfing zu dienen, er diskutierte die Konditionen des alten Bundes mit den Schriftgelehrten. Aber er hat etwas anderes und Neues eingeführt. Er selbst hat am Kreuz einen neuen Bund, ja, geschlossen, sehr, sehr blutig, mit Gott. Und wenn wir uns connecten mit Jesus, kommt alles, was die ganzen Konditionen des neuen Bundes in unser Leben rein. Hebräer 8, 6 bis 7. Nun hat Christus eine viel größere Aufgabe erhalten als alle anderen Priester auf der Erde. Deshalb hat er auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht als der alte Bund. Wenn dieser alte Bund vollkommen gewesen wäre, hätte kein neuer Bund geschlossen werden müssen. Das heißt, der alte Bund war nicht vollkommen. Der neue Bund ist vollkommen. Und Jesus selbst ist der Vermittler, der Priester, wenn du so willst, ein Priester ist derjenige, der zwischen Gott und Menschen vermittelt. Er ist der Priester, der diesen neuen Bund mit uns Menschen vermittelt hat. Wahnsinn. Und Jesus erfüllte den alten Bund und beendete ihn dadurch und führte einen neuen Bund für uns ein. Und zwar, indem er seine Liebe zu uns demonstriert hat, für uns gestorben ist. Er ist auferstanden und er lebt. Und das neue Gesetz lautet, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Man kann den neuen Bund mit folgenden Worten beschreiben, nicht mit ich muss tun damit, sondern er hat getan darum. Und es ist ein Riesenunterschied. Jesus hat getan darum. Darum dürfen wir leben. Darum dürfen wir glauben. Darum dürfen wir ihn preisen. Darum dürfen wir einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist richtig, richtig stark. So, aber dieses neue Konzept ist so strange für uns Menschen. Wir lieben es gerne, Gesetze zu haben, Regeln zu haben und so weiter. Und die ersten Christen, zum Beispiel die Galater, hatten auch schon damit Probleme. Die haben richtig gut damit angefangen, aber dann haben sie angefangen, diese Kondition des alten Bundes wieder mit den neuen zu vermischen und doch wieder Gesetze eingeführt. Und Paulus lehrte darum dramatisch, was passiert, wenn man die Kondition des alten Bundes erfüllen will. Es wird zur Religiosität. Man fängt an, die Gebote zu lernen, aber Gebote haben keine Kraft zu retten, okay? Gebote haben keine Kraft, dich zu verändern. Du merkst nur, oh, das ist ein Gebot, das muss ich tun. Boah, das wird schwer. Ja, aber sie haben keine Kraft, irgendetwas in deinem Leben zu verändern. Umso mehr die Gebote gepredigt werden, umso mehr Verdammnis kommt in unser Leben. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und genauso rettet und verändert uns ein Leben auch ohne Gesetze nicht. Wenn du sagst, oh, dann brauche ich gar keine Gesetze, dann verändert es dich auch nicht. Und das große Dilemma ist, auch heute noch wird der alte Bund mit dem neuen vermischt und verliert dadurch seine rettende und lebensverändernde Kraft. Aber Gott ist so anders. Er ist ein Gott der Beziehung. Er liebt dich so sehr. Er kommt auf unsere Augenhöhe. Er gibt alles und hat alles gegeben für dich, weil er dich so sehr liebt und sich dich bei sich haben will. Er will dir ein neues Leben schenken, dass du durchbrechen kannst in ein neues Jahr, ein neues Leben, nicht voller Gesetze und voller Regeln, sondern voller Leben und voller Kraft. So, und jetzt steigen wir, das war so ein bisschen die Zusammenfassung von all dem, ganz kurz und knapp, was wir die letzten 5 Teile hier hatten. Jetzt geht's richtig steil rein in das Neue. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen. Ein Beispiel, ein klassisches Beispiel, wo wir Christen gerne den alten Bund und den neuen Bund vermischen. Wisst ihr, warum das blöd ist, wenn man den alten und den neuen Bund vermischt? Weil der alte Bund gilt nicht mehr, hat also keine Kraft, hat auch noch nie so richtig Kraft gehabt, Leben zu verändern. Und wenn ich das reinnehme, dann bringt das eben nicht Leben hervor, sondern Verdammnis, Anklage. Das ist die Frucht, wenn ich versuche, nach dem alten Bund zu leben oder wenn ich Teile des alten Bundes hineinnehme. Darum hat das keine Kraft in dem Leben. Aber weißt du was? In deinem Leben soll gute Frucht entstehen. In deinem Leben soll etwas Tolles heraus werden. Und darum brauchen wir die Frucht, die aus dem Leben herauskommt. Und es ist diese Beziehung mit Jesus. Das Thema, wo ganz oft vermengt wird, der alte Bund und der neue Bund, ist das Abendmahl. Heute werden wir auch Abendmahl zusammen feiern. Aber das Abendmahl ist so richtig klassisch ein Ding, wo ganz gern vermengt wird. Eine ganz bekannte große Kirche, die jeder kennt, da wird oft eine Messe gefeiert. Und es ist auch das Zentrale im Gottesdienst. So ein Priester, der in alttestamentlichen Priestergewändern einen stellvertretenden Segen für, er spricht darüber und dann über dem Abendmahl betet und dann verwandelt sich dieses Abendmahl auf dem Altar. Eigentlich kann man sagen, das, was Jesus getan hat, wird da unter dem Priesterspruch wiederholt. Christus wird erneut geopfert und es verwandelt sich in das tatsächliche Blut und in den tatsächlichen Leib von Jesus. So, das ist das, was da praktiziert wird. Und wir merken, hey, da ist ein Priester, der stellvertretend für mich irgendetwas Heiliges tut. Und wir haben gerade eben gelesen, Jesus ist der Priester. Jesus ist der Priester, der es ein für alle Mal für dich und für mich getan hat. Und deswegen darfst du zu ihm und mit ihm direkt rein in den Himmel und nicht irgendwie über einen anderen irgendetwas tun. Wir brauchen keinen Altar, auf dem irgendwelche heilige Dinge fabriziert werden, so fromm und so sakral das vielleicht auch wirken mag, sondern jeder persönlich darf zu diesem Jesus kommen. Nur durch Glaube an Jesus und durch Beziehung mit ihm geht das ganze Ding. Es wird als Sakrament bezeichnet. Ein Sakrament ist, wenn man allein, wenn man daran teilnimmt, selbst wenn man nicht glaubt, aber weil ja der Priester da über dem Abendmahl gebetet hat, über der Hostie gebetet hat, dann hat es eine Kraft. Das ist wie so ein Zauberding, was ich dann reinschiebe und dann hat es Kraft, auch wenn ich nicht dran glaube. Ob du glaubst oder nicht, denn es ist ja geweiht. Bei dem großen Fest Frohen Leichnam, da wird die Hostie geweiht und dann durchs Dorf getragen. Und dann sagt man, weil das ja jetzt echter Leib ist, ist es eine Art Jesusmarsch und wir tragen jetzt den echten Leib von Jesus durchs Ort. Das ist Frohen Leichnam. Also wir merken, da wird etwas praktiziert. Und jetzt schauen wir uns eine Bibelstelle an, Hebräer 9, Vers 12. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das Größere und Vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Ein für allemal. Vor 2000 Jahren hat er das gemacht. Und kein Priester, ob er es versucht oder nicht, kann das wiederholen. Ja, darum feiern wir auch in dieser Form keine Messe als Freikirchen. Christus selbst ist das Zentrum des Gottesdienstes. Er ist das Zentrum von unserem Glauben. Nicht ein magisches Symbol. Das Abendmahl ist nicht das Zentrum. Der Lobpreis ist nicht das Zentrum. Die Technik ist nicht das Zentrum. Die Predigt letztendlich ist nicht das Zentrum, sondern das Zentrum ist eine Person. Ich glaube, manche tun auch die Bibel als Zentrum verstehen. Aber die Bibel, ja, sie zeugt in einer einzigartigen Qualität von diesem Jesus, von unserem Gott. Aber unser Gott steht weit drüber. Er ist in Jesus, hat sich Gott dir und mir offenbart und er ist die Person, die im Zentrum steht. Er führt hin zur Dreieinigkeit Gottes und die steht weit über allem anderen. Und es geht um Beziehung, es geht nicht um ein Buch, es geht um eine lebendige Beziehung. Die Bibel, ich liebe die Bibel sehr, weil sie offenbart uns von Jesus unheimlich viel und wir brauchen sie als Richtschnur für unser Leben. Aber Jesus, die Person, die heute durch den Heiligen Geist jetzt auch in diesem Raum ist, um ihn geht es und nicht um irgendwas anderes. Er ist das Zentrum und immer wieder wurde probiert, etwas anderes in das Zentrum zu stellen. Und wenn wir etwas anderes, selbst religiöse Symbole und mögen es auch in der Bibel vorkommen, aber wenn wir irgendetwas da rausnehmen und in das Zentrum stellen, dann ist es etwas, das zwischen uns und Gott steht. Denn Gott möchte ja mit uns Beziehungen haben. Aber sobald ich irgendetwas mache und sage, da muss irgendwas zwischengeschaltet werden, dann blockiert es letztendlich meine Sicht auf Gott. Total krass. Wenn da ein Priester zwischen dir und Gott vermittelt, wen siehst du? Den Priester. Du siehst nicht Gott. Zumindest scheint vielleicht ein bisschen von Gott durch. Aber du siehst unheimlich viel auch von dem Priester, seine Macken, seine Eigenarten. So, du darfst aber direkt zu Gott kommen. So, und wir Christen sagen, oh, die Christen sind ja alle so komisch und ja, da müsste, ja, natürlich, wir sind Menschen. Aber Gott ist Gott. Christus kann nicht enttäuschen. Wir Menschen können enttäuschen. Christus selbst ist das Zentrum und kein anderes Ding, kein magisches Symbol, auch nicht das Abendmahl ist das Zentrum. Und wir brauchen aber nicht so weit in andere Kirchen reinzuschauen, denn es gibt auch in unseren freikirchlichen Kreisen und Kontexten sehr viel Vermischung der Bündnisse auch mit dem Abendmahl. Auch bei uns gibt es immer wieder so magische Vorstellungen. Wenn ich das Abendmahl nehme, wenn ich von diesem Brot esse, dann hat das irgendwie so eine magische Kraft. Es gibt so religiöse Formen, wir müssen das in einer bestimmten Form halten. Es gibt so Formen, wie das Abendmahl abzuhalten ist. Wenn das dann ein bisschen aus dem Rahmen fällt, dann fühlen wir uns ungut, es kommt Religiosität rein. Es gibt einen, auch so einen andächtigen Stil. Immer, wenn es dann darum geht, da geht es ja um den Tod von Jesus. Er ist gestorben, wir erinnern uns an seine Schmerzen und an seinen Tod. Wenn wir das Abendmahl feiern, ja, es ist ja das Blut, sein Leib, der gebrochen wird und das Blut. Ja, und darum werden wir so traurig. Also meine Erfahrung ist, dass beim Abendmahl sich ganz oft, dass die Stimmung so fällt, so und dann alle ganz in sich reingehen, die Köpfe sinken. man guckt in sich rein, man ist traurig, weil ja Jesus gestorben ist. Doch das ist nicht die Bedeutung des Abendmahls. Ja, das eigentliche Abendmahl wurde ganz, ganz anders gefeiert. Da müssen wir zurückspulen, denn es gehört zur Pessachfeier, die wird auch Seder genannt. Das ist ein leckeres Essen, was man als ganze Familie mit dem ganzen Haus gefeiert hat. Also, wenn es zu dieser Feier kam, dann hat man sich versammelt, alle zusammen, und es war ein Fest für die ganze Familie. Und dann hat man das begonnen, es gab auch einen Ritus, man hat bestimmte Gebete gesprochen, man hat bestimmte Essen zubereitet, es musste ganz spezielles Essen sein, und es gab so verschiedene Phasen während dem ganzen Abend. Übrigens, so eine Setterfeier geht mehr als 4 Stunden, man saß zusammen, und dann gibt es den ersten Kelch Wein, den man dann auf Ex trinken musste, echten Wein, ja, einen Kelch. Dann ging die Zeremonie weiter und Gebete und verschiedene Dinge wurden gesprochen, die Kinder kommen zu Wort. Und dann kommt der zweite Kelch Wein, den man trinkt. Und dann ging es so weiter. Und irgendwann kommt der dritte Kelch Wein, den man auf Ex getrunken hatte. Bis hin zum vierten Kelch Wein. Wer ist nach einem Glas Wein schon müde? Wer ist nach einem Glas Wein schon ein bisschen lustig? Bei wem fängt es erst nach 2 Gläsern an? So, also ich brauche 3 Gläser, um lustig zu werden. So, also ihr könnt euch die Stimmung vorstellen, die dann an diesem Abend, wenn die Juden, wenn sie die Setterfeier gefeiert haben, was da für eine Stimmung war. Da war Freude da. Und an einer bestimmten Stelle hat man Matzen genommen und zerbrochen, das Brot zerbrochen. Und vieles wusste man gar nicht, was es bedeutet. Das hat man so gemacht. Aber man kannte die Bedeutung nicht. Und dann ganz am Schluss gab es noch den 5. Kelch Wein. Und da wurde ein Platz freigehalten. Und den hat man dort hingestellt. Denn wenn eines Tages Elia oder der Messias kommt, auf den ja die Juden lange warten schon, dann, und er klopft an, dann muss der ja einen Platz haben. Und der darf dann diesen letzten Kelch nach dem Mahl, diesen Kelch nehmen. Was das zu bedeuten hatte, wussten die nicht, aber man hat es immer rituell so gefeiert. Ja. Als dann Jesus gekommen ist und mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl vor seinem Sterben und vor seiner Auferstehung mit ihnen gefeiert hat, da hat er gesagt, guck mal, jetzt zerbreche ich auch dieses Brot, aber ich gebe dem jetzt eine Bedeutung. Was ihr prophetisch bis zu dem heutigen Tag hin gefeiert habt und nicht verstanden habt, ist, es bedeutet mein Leib, der zerbrochen wird. Und dann, ganz am Schluss, nach dem Mahl, nahm Jesus den Kelch. Den durfte niemand trinken, das durfte ja nur der Messias. Und er sagt, hier, das ist der Kelch. Und ich gebe dem jetzt eine Bedeutung, damit ihr das versteht. Das ist der Kelch des neuen Bundes. Und schon sind wir im Thema. Der Kelch des neuen Bundes. Weil mein Leben wird ausgeschüttet für euch. Und darum trinkt mit mir und erinnert euch, dass wenn ihr das macht, erinnert euch daran. Es war eine Party. Ja, was man gefeiert hatte, so haben die Juden das gefeiert und die Christen erst recht, denn jetzt verstanden sie die Bedeutung. Als dann Jesus tatsächlich gestorben und auferstanden war und sie das erlebten, war das nicht eine Erinnerung an die Qualen, die Jesus getan hat, sondern immer wieder eine Erinnerung an die große Gnade, die Jesus uns geschenkt hat, an den neuen Bund, der jetzt für uns gilt, dass er es alles gemacht hat. Ja, ist traurig, aber es wurde gefeiert. Darum, Apostelgeschichte 2, 46, und da sehen wir mal, was die ersten Christen da getrieben haben. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, da war der große Gottesdienst übrigens, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Andere übersetzen hier mit sehr lauter Freude jubelnd. Also was war da? War eine Party. Die haben das Abendmahl, jeden Tag haben die Abendmahl hin und her in den Häusern. Mal was da, mal was dort, mal was da. Und dann kamen die zusammen, ja, so viele da in dem Haus gelebt haben und haben das Abendmahl gefeiert mit diesen neuen Zusätzen, die Jesus erklärt hat. Und sie haben sich gefreut und haben gefeiert, haben Party gefeiert. Natürlich nach 4 und jetzt den 5. sogar noch Kelch Wein, den man getrunken hat. Ja, war natürlich viel Freude im Haus. Und wenn wir das vergleichen, wie feiern wir das Abendmahl? Wir haben da alles drumherum entkleidet, haben nur noch Wein und Brot da stehen. Die Stimmung trübt sich, Köpfe sinken. Man prüft sich, ob man heilig genug ist. Darf ich denn an dem Abendmahl teilnehmen? Habe ich Sünden begangen? Bin ich unrein? Vielleicht muss ich mich vor dem Gottesdienst noch schnell bei jemandem entschuldigen. Denn wenn ich ja unwürdig von dem Abendmahl esse, dann verschulde ich mich da, versündige ich mich dran. Oder am besten, ich nehme nicht teil und ich enthalte mich, weil bei mir sieht es gerade in der Familie richtig krass aus. Denn in den Einsetzungsworten heißt es ja, und das ist ja Bibeltext, da kommt es ja so richtig krass. 1. Korinther 11, 27 bis 29, da steht es ja. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Da steht es doch. Wir müssen uns doch, ja, so richtig, eine beklemmende Atmosphäre, ich muss trotzdem mich prüfen und gucken, sonst tue ich ja mir Gericht trinken. Leute, wir müssen den ganzen Kontext lesen, auf was sich das bezieht. Ohne Kontext in der Bibel kommen wir manchmal auf Sachen, die komplett anders sind. Und ohne dem Grundverständnis des neuen Bundes und was Jesus da für dich und für mich getan hat, können wir das sowieso nicht verstehen. Um diesen Text zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, was das Abendmahl bedeutet. So, wir spulen nochmal ganz weit zurück. Im Alten Testament wird von 4 Bündnissen berichtet. Da gibt es zum Beispiel den Bund mit Noah. Und wir haben gehört, das ist ein Gnadenbund. Das heißt, ein einseitiger Bund. Gott hat den mit den Menschen geschlossen und hat gesagt, so, hört mal zu, dieser Bund, den braucht ihr nicht halten, sondern ich verspreche etwas. Nie wieder soll die ganze Welt durch eine Wasserkatastrophe umkommen. Und darum mache ich mir einen Knoten ins Taschentuch, damit ich, Gott, immer wieder daran denke, an diesen Bund, den ich geschlossen habe. Und was war dieses Symbol? Ein Regenbogen, ja. Gott hat einen Regenbogen reingesetzt in den Himmel, um, wenn er selbst diesen Regenbogen sieht, dieses Bundeszeichen sieht, dass er selbst daran denkt, an seinen Bund. Wow. Dann gibt es den Bund mit Abraham. Abraham hat eine krasse Verheißung bekommen. Er wird Nachkommen haben wie Sand am Meer. Er hat das Versprechen bekommen, dass er in dem Land Kanaan da dort das ganze Ding ins Besitz nehmen darf und diese ganzen Dinge. Und auch das ist ein Gnadenbund, ein einseitiger Bund. Und trotzdem gab es ein Bundeszeichen. Was für ein Bundeszeichen gab es da? Wer weiß es? Die Beschneidung. Die Beschneidung. Abraham ließ sich dann beschneiden und auch alle seine Nachkommen, um daran zu denken, an dieses Versprechen der Nachkommenschaft und der Landeinnahme. Das war dieses Versprechen. Ziemlich blutig, ziemlich heftig. Ja. Was für ein krasses Bundeszeichen. Dann kam es zum Bundschluss am Sinai durch Mose. Das ist der große Bund, der auch der alte Bund genannt wird. Und da gab es die Gesetzgebung, übrigens die Beschneidung wurde als Gesetz übernommen, das heißt, es muss dann auch jetzt als Gesetz gehalten werden, aber es ist nicht das Bundeszeichen. Das Bundeszeichen, was sie dann damals einführten, war, wer weiß es? Das Bundeszeichen war das Halten des Sabbats. Das ist der 7. Tag, der heilig dem Herrn ist, und wer das nicht tut, der musste sterben. Das war einfach mal gleich ein Gesetz. Das waren die Bundeszeichen der alten Bünde und des alten Bundes. Der neue Bund erfüllt die alten Bünde, wenn du so willst. So, in Christus brauchen wir uns nicht mehr beschneiden lassen. Wir brauchen auch nicht einmal mehr den Sabbat halten. Ja, das gehörte zu, es war das sichtbare Zeichen des alten Bundes. Der neue Bund bestand darin, dass der alte Bund erfüllt wurde und beendet wurde. Jesus starb und ist auferstanden und es gibt ein neues Gebot. Und das neue Gebot ist diese Liebe. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und Bund, da kommt dieses Wort verbunden, kommt ja damit drin vor. Ne? Ich gehe ein Bündnis ein, das ist wie ein Verband, ein Bund, ein Band, das uns verbindet. Wir könnten jetzt so ein rotes Band spannen, so durch das ganze, durch die ganze Church hier. Jeder nimmt ein Stück von dem Band und bindet sich um den Arm und reicht das Band weiter. Dann wären wir alle miteinander verbunden. Und im Unsichtbaren ist es tatsächlich so. Durch den Bund, durch das Bund mit Jesus, der an Jesus fest ist, und im Bunde mit ihm sind wir alle miteinander verbunden. Und dieses Band der Liebe ist Grundlehre für alle Lehre für uns Christen. Und das Bundeszeichen des neuen Bundes ist das Abendmahl. Die Stimmung und die Haltung, wie wir es feiern dürfen, ist voller Freude. Ja, die ersten Christen haben viel Wein getrunken. Wir feiern das heute wieder mit Traubensaft. Ja, aber da ist Freude im Haus gewesen. Es war ein gemeinsames Essen und zwar jeder brachte immer was mit. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn Abendmahl an der Tagesordnung stand, brachte jeder was zu essen mit. Jeder was zum Feiern mit. Es war ein Fest der Liebe. War es das Todesmahl, wo man sich an den Tod erinnert hat? Nein, man nennt es auch das Liebesmahl. Man feiert das neue Gebot. Jesus starb aus Liebe für uns. Er hat uns zuerst geliebt. Da haben wir nochmal diese Verse, Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Johannes 15, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist etwas, das du empfangen darfst. Und beim Abendmahl feiern wir genau das. Es ist ein Liebesmahl. Und wir erinnern uns an diese gigantische Liebe und dieses neue Gebot, was gilt. Und es ist das Bundeszeichen des neuen Gebotes, das wir feiern. So müsst ihr euch das so vorstellen. Liebt einander. Es ist wie eine neue Family in Christus. Wir sind gemeinsam, alle, die zu Christus gehören, in diesem Bund. Man wird verbunden mit den anderen in Christus. Das heißt, wir werden zu einem Körper von Jesus, sein Leib, der sich liebt, wie Jesus uns liebt. Und diese Liebe ist der Kleber, der die Einzelnen zusammenhält. So, die Priorität ist Jesus. Es geht um ihn und um seine Liebe und um seinen Leib, seine Kirche. Wir als Kirche sind ja kein Gebäude. Wir sind Menschen, die miteinander verbunden sind im Band der Liebe. Und wenn du zu Jesus gehörst, kommst du zu dieser Familie und gehörst zu seiner Kirche. Heute ist es so ganz modern, sich so Prioritäten zu setzen. Und es ist wichtig, wir jonglieren in unserem Leben mit unheimlich vielen Dingen. Ja? Arbeit, Familie und diese ganzen Sachen. Und manche machen das sich ganz einfach. Die sagen, okay, meine Prioritäten sind wie folgt. Erstens Gott. Ja klar, Gott ist an der ersten Stelle. Die zweite Stelle ist die Familie. Die ist auch wichtig. Und die dritte Stelle ist ja der Job. Ich brauche hier Geld. Ich muss ja irgendwie leben. Und der vierte Punkt ist so Kirche. Es wird sogar in manchen christlichen Kreisen so gelehrt. Das ist doch eine gute. Klingt doch im ersten Moment ganz gut. So, das Problem ist, dass es da meistens ja nicht mitbleibt. Ne? Sondern dann fragt der eine sich vielleicht noch, ja, wo bleibt denn ich in dem Ganzen? Ja? Ich brauche doch auch Zeit für mich. Oder meine Hobbys, die haben doch auch eine Priorität. Und dann erweitert man das und dann sieht es ungefähr so aus. So die Prioritätenliste vergrößert sich. Erstens Gott, dann ich, dann meine Familie, dann mein Job, dann kommt mein Hobby irgendwann. Und ganz am Schluss kommt die Kirche. Und dann gibt es vielleicht noch den Punkt und den Punkt und den Punkt. Und diese Liste wird immer größer und immer größer. Und der Abstand vom ersten zum letzten Punkt wird immer und immer größer. Und am Schluss bleibt meistens fast nichts übrig. Ich glaube nicht, dass das die Priorität ist, wie Gott sich das gedacht hat. Ja, das ist eine ganz moderne Art, es zu denken. Ich glaube, Gott kommt in jedem Bereich an erster Stelle. Und eine Priorität, wie ich es vorschlage, ist folgendes. Erstens, Gott und ich. Das ist meine erste Priorität. Meine zweite Priorität ist Gott und Familie und Kirche. Warum Kirche? Weil ich dazugehöre. Es ist auch meine erweiterte Familie. Da gehört es mit dazu. Das gehört mit fest dazu. Die dritte Priorität ist Gott und mein Job. Und die vierte Priorität Gott und mein Hobby oder etc. Gott kommt immer an erster Stelle. Jetzt schauen wir uns an, was bedeutet denn jetzt dieser krasse Text, den wir vorhin gehört haben, wo es darum geprüft euch selbst und ihr trinkt euch zu Gericht. Wir schauen uns den Kontext an. Der ganze Text steht in 1. Korinther 11, 20 bis 33. Und wir schauen uns die ersten paar Stellen an, die auf der ersten Folie hier auch zu sehen sind. Und ich lese mal diesen ersten Part vor. Denn dieser erste Part erklärt die Situation in Korinth zum Thema Abendmahl. Und da steht: Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Denn anstatt miteinander zu teilen, isst und trinkt jeder das, was er selbst mitgebracht hat. So bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch Gottes Gemeinde so wenig, dass er diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür auch noch loben? In diesem Punkt kann ich das ganz gewiss nicht tun. Folgende Situation: Sie haben das Abendmahl gefeiert. Jeder bringt was mit und hat sein eigenes gegessen. Hat nicht geteilt. Seine eigene Getränke. Ne? Und da gab es reichere Leute, die haben dann natürlich einen ganzen Rucksack voll Essen dabei gehabt. Die leckersten Torten und die leckersten Sachen. Boah, das haben sie dann da vor dem Herrn gegessen. Aber der arme Bettler, der vielleicht nichts mitbringen konnte, tja, Pech, der ging leer aus. Das war das Problem in Korinth. Paulus hat nicht ein Problem, dass da gegessen wurde. Nein, er sagt, wenn ihr, was ihr selber essen wollt, das esst doch zu Hause. Aber wenn ihr hierher kommt, ja, denkt doch auch an die anderen. Das ist kein Abendmahl, was ihr feiert. Jeder bringt für sich selbst mit Essen und Wein. Und die, wo nichts mitbringen können, die gehen leer aus. Und die einen werden richtig satt und sind sogar noch betrunken. Aber das soll so nicht sein. So, das war die Situation. Und jetzt erklärt Paulus den Korinthern in dem nächsten Abschnitt, was das Abendmahl, wie das Abendmahl eingesetzt worden ist. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist, das so, gibt die neue Bedeutung, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Also, er sagt, wir sehen, es ist dieses neue Bundeszeichen, was Jesus hier einführt. Wir denken an die Liebe Gottes, das ist nämlich das Gesetz des neuen Bundes, die Jesus durch seine Tat gezeigt hat. Wir denken an die Liebe Gottes. Dieser Kelch, der Kelch des Elia, des Messias, bedeutet, der Kelch, der ausgeschüttet wird, ist das Zeichen des neuen Bundes. So, und jetzt sagt Paulus quasi damit: Leute, wenn ihr kommt und jeder isst nur seinen Krempel, praktiziert ihr gar keine Liebe. Ihr haltet ein religiöses Mahl ab, an das ihr an den Bund denkt, aber haltet den Bund gar nicht. Was ist denn das? Ihr feiert das komplett aus dem Kontext gerissen, ganz anders. Und darum kommen diese harten Worte. Und jetzt geht der dritte Part los. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst, andere übersetzen hier an dieser Stelle unwürdig, wer unwürdig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Am Leib, wer ist der Leib? Die Kirche, wir einander. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, liebt einander, der liefert sich dem Gericht Gottes aus. Warum? Weil er eben nicht in Christus ist. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht und teilt das Essen miteinander, wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Hier ist also die tolle Erklärung, worum es geht. Was hier Paulus einfach nur sagen will mit dem Ganzen: Teilt es, praktiziert die Liebe, denn dieses Mahl steht für die Liebe. So, Also keine große Unwürdiges. Weißt du, dieses Wort, wer unwürdig ist, dran, bin ich unwürdig. Letztendlich sind wir alle unwürdig. Hier meint es eine unwürdige Haltung, gedankenlos und leichtfertig. Ich feiere das Bundeszeichen der Liebe, praktiziere aber die Liebe nicht, weil ich nicht teile. Darum sollen die Korinther sich prüfen, lieb ich, so wie Christus geliebt hat? Und dann soll ich davon trinken, essen und trinken. Nicht, ich soll verzichten, sondern danach den prüfen, iss und trink davon. Das finde ich stark, oder? Vers 33, hier unten ist der Schlüssel. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht und teilt das Essen miteinander. Okay, wir sind heute mit dem Abendmahl sehr weit weg vom Original. Wir haben kein Essen mehr drumherum. Wir sind so weit weg vom Original. Wir feiern das Abendmahl heute so anders. Nur noch ein Kelch, nur noch Brot, kein Essen drumherum, was eigentlich dazugehört, weil es ein Liebesmahl ist. Und wir feiern es sogar mit kleinen Kelchleins. Da sind ganz viele kleine Kelchleins drin. Ja. Man könnte sagen, es ist ein Symbol von einem Symbol eines Symbols. So feiern Christen das heute. Viele feiern es auch als Nebensache im Gottesdienst. So, ja, das gehört halt auch mit dazu, jeden ersten Sonntag oder sonst, wir feiern das, dann wird es so reingequetscht. Und ich glaube, das Abendmahl als Bundeszeichen hat einen ganz anderen Stellenwert. Wir feiern das oft bei uns in My Mission, das ist einmal im Monat, in einer Gebetsveranstaltung. Da feiern wir das auch in dieser Form. Und was da wir machen, ist, wir teilen es miteinander, indem wir zu zweit, zu dritt zusammenstehen und gemeinsam das Abendmahl nehmen, füreinander beten, daran denken, an diese großartige Liebe, die Gott für uns getan hat. Eigentlich ist es eine Party mit viel Essen und viel Wein. Und die Kleingruppen können das gerne so feiern, diese Small Groups, ihr dürft gerne mal eine richtige Party feiern und Abendmahl feiern, voller Freude mit Essen. Es ist total okay. Aber wenn wir das jetzt so machen, dann hab keine Angst vor Strafe. Es ist kein heiliger Krampf zur Selbstbefriedigung. Hauptsache, wir machen das jetzt und dann ist da irgendwas Besonderes. Sondern wenn wir dann das jetzt feiern, auch heute, dann in Gemeinschaft, oder? Ich finde das wichtig. Ich lade dich ein, da wo du bist, aufzustehen. Und ich werde gleich beten und danken für das Brot und für den Wein, für den Saft. Und dann lade ich dich ein, da wo du bist, vom Platz nach vorne zu kommen, hier im Mittelgang, dir von dem Brot und von dem Saft zu nehmen. Und wenn du dann am Platz bist, dann werden wir das zusammen nehmen und du vielleicht mit deiner Nachbarin, Vordermann, Hinterfrau oder wer auch immer da ist. Und wir werden das gemeinsam feiern.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.